das Schriftwort und den Gedanken für diese Nachmittagsstunde entnehmen wir aus Evangelium Johannes 8. Evangelium Johannes 8. Ich lese uns vom Anfang bis einschließlich Vers 9. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh morgens kam er wieder in den Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war, stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Da sagten sie aber, um ihn zu prüfen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten und von ihrem Gewissen überführt worden waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Der Gedanke für diese Nachmittagsstunde soll lauten: das unverletzte Gewissen. Ich muss sagen, ich habe schon längst diesen Gedanken bei mir im Herzen getragen. Immer wieder blieb ich stehen an dem Gedanken, wenn ich in unserem Wort von Gewissen gelesen habe, steht einiges drin. Wenn wir lesen im Alten Testament, dann wird das Wort Gewissen nicht gebraucht, aber es heißt zum Beispiel, schlug das Herz. Im Neuen Testament kommt das Wort Gewissen vor. Habe ich so gefunden, ich habe gesucht und geforscht und habe gefunden, dass jetzt im Neuen Testament das Wort Gewissen gebraucht wird, obwohl man es kann das gleiche Begriff kann man beziehen auf das Herzschlagen. Und Gewissen, es ist ein Bewusstsein von Gut oder Böse in unserem Handeln. Das Gewissen sagt uns immer, ist das gut, was wir tun, oder nicht gut. Es meldet sich gleich, vorausgesetzt, es ist noch da und noch wacht über uns. Es gibt auch so Begriffe, es wird gesagt, ein gewissenhafter Mensch. Ein sehr gutes Zeichen, wenn jemand sagt, das ist ein gewissenhafter Mensch. Man kann sich auf ihn verlassen, weil man weiß, die Arbeit macht er richtig, er betrügt nicht, er arbeitet nach seinem Gewissen, aber das Gewissen ist auch richtig aufgestellt. Und ein gewissenhafter Mensch ist auch vertrauenswürdig. Man kann ihm vertrauen und auf ihn sich verlassen. Das ist der Begriff gewissenhaftig. Aber das Wort Gottes spricht von einem Gewissen, wie wir jetzt gelesen haben. Und wir lesen, dass Jesus kam, früh morgens geht er in den Tempel. Und ich denke, er hatte auch irgendwie eine Verantwortung in sich immer gespürt, die ihm von seinem Vater, Gott dem Herr, gegeben worden ist. Und er hat einen Zweck zu erfüllen. Und dieser Arbeit ging Jesus nach, sehr gewissenhaft. Sehr gewissenhaft ging er dem nach, ob es für ihn manchmal schwer oder leicht war, für die anderen gut oder schlecht. Aber er hat seine Arbeit gewissenhaft auf verrichtet und getan bis zum Tode hat er das gemacht. Und es heißt, kam er wieder in den Tempel am Morgen. Was hat ihn getrieben in den Tempel am Morgen? können wir uns Gedanken machen, was hat ihn getrieben, dort zu sein, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo der Herr wohnt. Und als er kommt, dann kommen schon die anderen mit und suchen von ihm etwas zu finden. Und es heißt, sie bringen eine Frau, die frisch an einer Sünde ertappt worden ist. Sie haben das festgestellt, dass das wirklich so ist, und bringen sie und stellen ihm eine interessante Frage. Du aber, was sagst du dazu? Eine interessante Frage, ja, wie sie gestellt worden ist dem Herrn Jesus. Und Geschwister, oft hört man solch eine Frage. Was sagst du dazu? Manchmal ist das nur eine Frage, um vielleicht eine Hilfe zu bekommen, einen Rat zu bekommen, wo man nicht weiß. Manchmal kann die Frage so gestellt werden, um vielleicht mein Handeln und Tun irgendwie rechtfertigen. Ja? Und wenn ich jetzt frage, eine Person, die welchem ich Vertrauen habe, und dann vielleicht wird sie das gleich bestätigen, dann habe ich ein ruhiges Gewissen. Dann mache ich mir keine Gedanken, aber die Tat ist vielleicht auch nicht ganz so, wie sie sein sollte, und man sagt vielleicht auch nicht alles. Sie haben jetzt diese Frau gebracht, aber wir merken, wie sie unrecht gehandelt haben. Erstens haben sie selbst kein Gewissen gehabt, aber zweitens, sie bringen die Frau und sie deuten hin auf Mose. Und wenn wir dann zurückgehen auf Mose, in 5. Mose, und dort ist beschrieben eigentlich diese Sünde, wenn sie festgestellt worden ist, dann werden beide gesteinigt. Beide. 5. Mose 22, zu Hause lesen. Sie werden beide gesteinigt. Und jetzt die Menschen, die eigentlich suchen eine Ursache bei Jesus, irgendwie finden gegen ihn was, handeln eigentlich wie Menschen, die kein Gewissen haben. Und sagen, Mose hat ja gesagt, was sagst aber du? Jesus erkannte gleich ihre Gedanken. Jesus geht gar nicht ein auf das, was sie ihn fragen. Es heißt, er setzt sich hin und schreibt auf den Boden. Ich habe schon Gedanken gemacht, die Frage wurde schon mehrmals schon angefragt, auch bei älteren Geschwistern, was hat Jesus geschrieben auf dem Boden? Aber wisst ihr, als ich das jetzt wiederum gelesen habe, ob er vielleicht ihren Namen auf dem Boden geschrieben hat, die wir da gestanden sind. Weil etliche Namen werden im Himmel geschrieben, ja, etliche auf dem Boden. Es ist mein Gedanken jetzt, aber irgendwie kam das mir so, er schreibt auf den Boden und geht gar nicht ein auf ihre Frage, die ihm stellen. Und er stellt ihnen eine Frage, die eigentlich ihr Gewissen zum Wachen bringt. Und er sagt zu ihnen, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, mag sein, dass sie einmal gefragt haben, zweimal Jesus schreibt, und dann irgendwann muss er ihnen eine Antwort geben, und er steht dann auf und sagt, welcher von euch ohne eine Sünde ist? Habe ich richtig, ja? Ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er gibt frei. Er gibt frei jetzt, wie sie handeln sollen. Da ist die Frau und da sind sie. Und das heißt, bei mir steht so, als sie das aber hörten und von ihrem Gewissen überführt waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Ihr Gewissen ist aufgewacht. Mit dieser Frage hat Jesus ihr Gewissen geweckt, welches ganz geschlummert hat. Weil Jesus wusste, sie sind nicht besser als die Frau. Vielleicht haben sie nicht das getan, aber sie haben andere Sünde getan, ohne welche sie auch in den Himmel nicht kommen können. Für ihn waren sie gleich. Und er stellt ihnen eine Frage. Und es heißt, angefangen von den Ältesten. Und eine andere Übersetzung sagt so, zuerst gingen die Ältere hinaus und dann gingen die anderen raus. Ein Gedanken, Geschwister, welcher uns etwas zu sagen soll. Zuerst gingen die Ältere hinaus. Ich tue jetzt niemand da in Frage stelle. Aber Geschwister, so wie die Jüngere dort gewesen sind, gekommen, so wie die Ältere, die waren alle mit einem verletzten Gewissen und unreinen Gewissen und kommen und stellen dem Herrn eine Frage. Sie, Menschen, die eigentlich ein Leben führten, ein Gräuel vor dem Herrn, kommen und stellen Fragen und wollen den Herrn irgendwie eine Schlinge stellen, um dem Herrn so etwas zu finden gegen ihn. Aber Jesus erweckt ihren Gewissen und es heißt so, sie gingen alle hinaus. Es steht nicht geschrieben, was weiter passiert ist mit ihnen. Das lesen wir nicht. Ist das auf dem geblieben? Sind sie gegangen, aufgeregt und zornig auf Jesus? Oder hat es sich immer wieder in ihnen gearbeitet? Weil das ist eigentlich das, was an den Menschen arbeitet. Das ist das Gewissen. Es ist das Gewissen, welches uns immer wieder vielleicht stehen lässt. Wenn wir gehen, plötzlich bleiben wir stehen. Plötzlich kommt es in den Sinn, halt, nicht so tun, nicht so sagen, nicht so reden. Das ist das wachende Gewissen. Gewissen, welches wacht, welches einen jeder Menschen hält. Es gibt auch viele Menschen, die an Gott nicht glauben, aber sie sind vielleicht zum großen Beispiel zu nehmen, weil sie nach dem besten Gewissen tun und leben, nach bestem Gewissen probieren sie leben und sie tun auch rechtschaffene Werke, was nicht verkehrt ist, was recht ist, ja. Und sie lassen das nicht so weit kommen, bis ihr Herz zu schlagen beginnt. Als wir schon oft gelesen haben vom David, als er in der Höhle war, versteckt von Saul, und Saul kommt, es heißt, mit 3000 auserlesene Kriegsmänner, und sie jagen dem David nach. Sie jagen dem David nach, obwohl Saul genau eigentlich weiß, im Grunde genommen weiß er, dass David unschuldig ist, aber er mag ihn nicht. Er kann ihn nicht leiden und er jagt ihn, und es heißt, in den Bergen irgendwie der Steinböcke, so heißt es dort in 1. Samuel, glaube ich, 1. Samuel, oder? Ja, 1. Samuel. Und hoch in den Bergen, und dann ist der David ja in einer Höhle versteckt, und Saul kommt in die gleiche Höhle, um sich abkühlen. Und es heißt, der David dann, ich will die Geschichte nicht so erzählen, er schneidet einen Zipfel von seinem Rock, vom Kleid, zum einen Beweis zeigen, David später, Saul zeigen, ich konnte doch dich umbringen. Aber es heißt, dabei schlug ihm das Herz, sein Gewissen redet zu ihm. Dieses Gewissen lässt ihm nicht zu, dass etwas Schlimmes passierte. Weil später sagt er ja, er will nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Das Gewissen war bei ihm immer wachsam und es bewahrte ihn eigentlich von einem Handeln, das vor Gott dann nicht wohlgefällig wäre. Er war ja ein Gejagter, aber es war nicht seine Aufgabe, das so zu lesen, das so handeln, und sein Gewissen wachte. Gott konnte ich ihn durch sein wachsamen Gewissen bewahren von einer unrechten Tat. Das Gewissen ist da gewesen. In Apostel 23, vielleicht lesen wir ein paar Bibelstelle heute mehr, redet Paulus. Apostelgeschichte 23, gleich am Anfang sagt, als Paulus muss sich verteidigen, und er sagt dann so, Paulus aber sah den Hohen Rat an und sagte, ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt, bis auf diesen Tag. Als ich das gelesen habe, Geschwister, mir war es eigentlich, wie soll ich sagen, wie kann ein Mensch sagen, ich habe mit einem guten Gewissen gelebt vor dem Herrn bis auf diesen Tag. Paulus kann nicht zurückgreifen jetzt an Tage oder Zeiten, wo sein Gewissen ihn verdammt hat. Gewiss wissen wir, dass Paulus früher schlecht gehandelt hat, dass er die gläubig verfolgt hat. Aber Geschwister, an dem Tag, als Paulus sich zu Gott bekehrte, von diesem Tag rechnet Paulus. Genau von diesem Tag sagt er, von diesem Tag bis heute kann ich mich nicht erinnern, dass mir mein Gewissen mich verdammt hätte. Ich habe mit dem guten Gewissen vor Gott gelebt. Geschwister, so etwas sagen, muss es auch stimmen, denke ich. Ja? Es muss eine Gewissheit sein, dass der Herr mit mir einverstanden ist. Ich kann sagen, ich bin frei. Ich habe nichts auf meinem Gewissen. Mein Gewissen ist frei und rein bis auf diesen Tag gelebt. Welche Überzeugung mit allem guten Gewissen. So sagte Paulus, und Paulus erwähnt einige Male dieses Wort Gewissen in Apostelgeschichte 24 nochmal. Apostelgeschichte 24 im Vers 16. Es ist auch die Begebenheit, als er sich vor dem Felix muss verantworten. Und er redet zum Felix und fast kommt Felix zum Glauben. Und Paulus sagt dann in Vers 16, komm, ich lese von Vers 14, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott, meinem Vater, diene, dass ich allem glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Wie weise handelt Paulus. Er weiß, dass sie einen großen Wert auf das Gesetz legen, die Verkläger. Und er sagt dann, das, was alles dort geschrieben steht, ich glaube alles an das. Ich glaube, dass das so ist, dass das nichts Verwerfliches ist. Ja. Aber, und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, nämlich, dass es eine Verstehung der Toten geben wird, der Gerechten und der Ungerechten. Und Paulus lenkt das Gespräch unglaublich wenig. Und er sagt, die Propheten, die haben auch gewartet. Und er lenkt das Gespräch um auf einen Gedanken. Er weiß, sie werden jetzt ihn auf der Seite lassen, und weil das für sie eine Streitfrage gewesen ist. Und weiter sagt er, dabei aber übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. In dem allem, dass er glaubt, dass er eine Hoffnung hat, in dem allem, dass der Christus dient, übt er sich noch ein unverletztes Gewissen haben vor Gott und vor den Menschen. Das sagt doch uns, dass es sehr, sehr wichtig ist, Geschwister, dass wir ein unverletztes Gewissen haben, nicht nur untereinander im Umgang, aber vor Gott. Oder nicht nur vor Gott, können wir sagen, ja, mit Gott bin ich ja eigentlich, ich bin rein, ich habe kein verletztes Gewissen, ich habe nichts auf meinem Gewissen, was mich von Gott trennen würde. Aber es ist genauso wichtig vor den Menschen, unter den Menschen, weil wir sind ja dieser offene Brief, der so geöffnet ist, und die ganzen Menschen um uns lesen diesen Brief. Und diesen Brief können sie lesen, dann erkennen, wie ist mein Gewissen. Und er sagt, ich übe mich alle Zeit. Er sagt auch uns, dass es etwas ist, wo man sich üben muss. Etwas ist, wo wir vielleicht jeden Tag konfrontiert werden können, wo unser Gewissen zum Gebrauchen ist, dieses wachsame Gewissen. Er sagt, alle Zeit, Apostel Paulus war Mensch wie wir, und er brauchte das auch, er musste sich auch üben. Und indem wie er so spricht, können wir feststellen, dass eigentlich dieses Üben ihm gelungen ist, dass er konnte vor Gott und den Menschen mit einem unverletzten Gewissen leben und zu wandeln. Und in Römer 2 noch. Sagt Paulus auch über das Gewissen. Ich lese uns von Vers 14 bis 16. Er redet von Völkern und er redet vom Gesetz, ist etwas schwierig zum Verstehen. Darum müssen wir das langsam und Wort für Wort aufnehmen. Er sagt so, denn wenn die Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus sind, aus tun, was dem Gesetz entspricht. Menschen, die das Gesetz nicht haben, aber von Natur aus tun, was dem Gesetz entspricht. Sie tun etwas, ihnen sagt es da ihnen, wie tu das, was entspricht dem Gesetz. Dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Obwohl sie das Gesetz nicht haben, aber sie tun. Wie man dann sie sieht, sagt, oh, aber die tun doch genauso, wie das Gesetz vorschreibt. Ja? weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Sie beweisen mit ihren Werken, mit ihrem Tun, dass dieses Werk in ihnen ist, das Werk des Gesetzes, was Recht, was Unrecht ist. Sie unterscheiden, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt. Dieses Gewissen hilft ihnen mit und sagt ihnen, ja, du machst Recht. Es bestätigt ihnen. Dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Merken wir, das ist das Gewissen. Dazu die Gedanken, sie verklagen oder entschuldigen. Das ist das Gewissen, welches es kann verklagen, aber es kann entschuldigen. Er sagt, sie überschlagen sich untereinander und entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium, an dem Tag. Geschwister, dieser Tag, der Tag ist, der kommt. Wir haben gelesen im Einleitungswort, desto mehr, weil der Tag sich naht. Welcher Tag? Der Tag, welcher jedem Einzelnen persönlich wird zugeteilt werden, der sich naht. Und Geschwister, das Gewissen muss nicht an dem Tag wach werden. Das Gewissen soll nicht an diesem Tag erst frei werden. Das Gewissen soll vor dem Tag zu uns reden, uns wachrütteln manchmal. Das brauche ich auch genauso. Und damit dieser Tag uns erscheinen wird als Tag der Freude. Der Hebräerbriefschreiber sagt, weil der Tag sich naht. Er naht sich und naht sich und naht sich. Und einmal ist er da, dieser Tag. Und so sagt Paulus auch von Menschen, die ohne Gesetz, aber doch nach dem Gesetz, doch sagt ihr Gewissen ihnen, halt nicht so oder mach lieber so. Er sagt ihnen so. Und im Römer 13 sagt er noch auf einen Gedanken. Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Er ermahnt hier der Obrigkeit, untertan sein. Es ist eine Seite. Und er sagt, es soll unser Gehorsam dann der Obrigkeit nicht, weil ich Angst haben muss, ich werde gestraft. Es ist eigentlich dann kein Untertan. Es ist ein Muss. Ja? Ich will eigentlich nicht, aber weil sie da ist und dann muss ich das machen, eigentlich ist das mein Inneres ist dann gegen das. Ja? Aber er sagt, aus schon wegen dem Gewissen allein. Und Geschwister, so ist auch das Wort ist unsere Obrigkeit. Dieses Wort, welches uns belehrt, wie wir leben und handeln sollen. Und allein schon nicht, weil aus Angst der Strafe, weil es eine Strafe ja vorgesagt, ja, vorausgesagt, aber um des Gewissens willen, damit unser Gewissen nicht belästigt wird, nicht verletzt wird, damit unser Gewissen zeugen kann von unserem rechtschaffenem Leben, rechtschaffenem Wandeln. Und in Hebräer 9 noch, ich habe mir mehr Stellen angeschaut, in Hebräer 9, Vers 14, ab Vers 13. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh durch Besprengung die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Leibes, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist geopfert hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Einen wunderbaren Gedanken, sagt der Schreiber hier. Er sagt doch so, früher nach dem Alten Testament musste ein Tier geopfert werden, das Blut vergossen werden, das unschuldige Tier. Aber jetzt ist es eigentlich unmöglich, doch, dass ein Tier doch die Sünde der Menschen auf sich nehmen kann. Es war nur symbolisch auf Jesus Christus. Aber jetzt sagt er, durch das Blut Jesu Christi haben wir die Möglichkeit, dass unser Gewissen gereinigt wird von den toten Werken. Geschwister, von den toten Werken, um einem lebendigen Gott zu dienen. Es kann ja nicht passen, ja, mit toten Werken einem lebendigen Gott zu dienen. Es passt nicht zusammen. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt das. Das Gewissen wird gereinigt. Es wird Stück für Stück gereinigt. Es wird so wie mit Wasser immer abgewaschen. Die toten Werke. Tote Werke, die keinen Wert vor dem Herrn haben. Für die toten Werke ist Jesus Christus nicht gestorben. Für die toten Werke musste er nicht leiden. Es wäre alles umsonst, solch ein großes Opfer, welches Jesus gebracht hat. Aber er sagt, so damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Das Gewissen, das reine Gewissen, es ist frei. Können wir uns vorstellen, Menschen, die können so aufstehen und sagen, mein Gewissen ist rein. Und das ist auch so. Wie wunderbar das ist. Wie wunderbar das ist. Und das sagt auch uns das Wort. Kommen noch dazu vielleicht. Und im Hebräer 10 haben wir noch auch gelesen, wurde uns auch dieses Gewissen auch angeführt. Und er sagt dann, er redet von Jesus, er redet von diesem Vorgang, welcher zerrissen ist. Und wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, zum Eingang in das Heiligtum, und er sagt weiter, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen, voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei von bösem Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das ist das, wohin der Herr jedes Kind Gottes führen will. Das ist eigentlich das Ziel, wohin der Herr führen will. Ich habe in einer Botschaft gehört, es wird angeführt, dass als der Herr die zwei ersten Menschen geschaffen hat, es heißt nach seinem Bilde, aber sie bestanden nicht die Prüfung. Aber seitdem bemüht sich der Herr, die Menschen wieder führen, dass sie wieder so weit kommen, wie er die Menschen geschaffen hat, wie er sie wollte haben auf dieser Erde, wie er sie wollte lieben auf dieser Erde, in diesem Zustand. Und deswegen sagt er doch, dass er besprengt in unsere Herzen, nicht wie damals musste dieses Blut gesprengt werden. Mit dem Blut musste alles besprengt werden von dem Tier. Nein, in unserem Herzen die Reinigung geschehen und frei von bösem Gewissen. Schlimm gesagt, ja. Ein verletztes Gewissen klingt nicht so schlimm wie ein böses Gewissen. Aber er sagt, es ist eigentlich die Aufgabe, frei werden von diesem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser durch das reine Evangelium, reine Wort Gottes gewaschen. Nur das kann reinigen einen Menschen, der das reine Evangelium, reine Wort Gottes ist. Ein gewisses Gewissen entsteht, welches mit der Gesinnung Christi zu vereinen ist. Ein Gewissen, welches in der Gesinnung Christi steht. Das ist ein reines und unverletztes, seit der Wiedergeburt und weiterhin, und ein unverletztes Gewissen bis zu der letzten Stunde, nicht bis irgendwelchem Tag und dann sind wir müde. Nein, Apostel Paulus sagte, bis zum letzten Stunde. Um ein freies Gewissen zu haben, braucht es Kraft. Ein Kraft bekennen und sich entschuldigen zu können. Wisst ihr, Geschwister, es ist ein freies Gewissen, das heißt, auf meinem Gewissen ist nichts. Ich habe nichts. Ich bin keinem schuld und mir ist keine Schuld. Und das ist eigentlich, braucht eine große Kraft, so ein Gewissen zu schaffen. Ein freies Gewissen, wo man vielleicht etwas kleiner werden muss. Ich denke, Apostel Paulus konnte so schreiben, aber wir wissen ja, als er dann anderes Leben angefangen hat, als der Herr in Damaskus erschienen wird, Apostel Paulus musste tiefe Wege gehen. Meinen wir, er wurde nicht manchmal angesprochen. Es ist kurz erwähnt, dass sie sagen, ja, es ist doch derjenige, der uns verfolgt hat. Ja? Aber Apostel Paulus wurde so klein, so demütig, so hilflos, dass eigentlich Er konnte sagen, ich habe ein reines, ein freies Gewissen. Und alle Menschen sind schwache Menschen. Kein Mensch kann sich rühmen und sagen, ich werde mein Gewissen behalten können. Es ist wünschenswert und gut so. Aber wir sind schwache Menschen. Und in dem können wir immer wieder manchmal fehlen. Aber Apostel Jakobus schreibt so, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet, ja? Es ist den Leib betrifft. Aber Geschwister, bekennt einander eure Sünde und betet, dass ihr gesund werdet, damit euer Gewissen gesund wird. Unser innerer Mensch gesund wird. Wichtig ist vor Gott, Geschwister, nicht, dass wir die stärkste Gesundheit haben und stark rumlaufen. Ja? Dann sind wir groß in unseren Augen. Wichtig ist, dass wir vor dem Herrn so leben, dass wir ein reines Gewissen haben, nicht verletzt sind. Und Jesus, ich habe vorhin erwähnt, er tat seine Pflicht. Das Gewissen hat ihn auch getrieben, seine Pflicht tun. Es hat ihm geholfen, als er im Garten Gethsemane gewesen ist. Und es heißt, sein Schweiß lief der Boden wie Blutstropfen. Wisst ihr, was ihm diesen Moment gut getan hatte? Er musste sich überhaupt nicht kümmern um sein Gewissen. Er hatte Angst vor dem Tod. Er hatte Angst vor der Kreuzigung. Er hatte Angst von den Schmerzen, von den Verschmähungen. Es war für ihn ein Berg, der kaum zu überwinden ist. Aber was ihm keine Mühe jetzt bereitet hat, das war sein reines Gewissen. Wie wunderbar. Mit dem musste er jetzt nicht kämpfen. Er musste ringen mit dem Tod. Das heißt, er rang mit dem Tod. Aber er rang nie um sein Gewissen. Das brauchte er nicht machen. Sein Gewissen war rein, sein Gewissen war unverletzt. Wir lesen, die Menschen, die wurden überführt von ihrem Gewissen. Die Menschen, die Frau gebracht haben, ihnen wurde jedem klar, halt, ich kann das nicht, ich kann keinen Stein werfen. Eigentlich mussten sie sehr froh, dankbar gewesen sein, dass Jesus sie erweckt hatte. Aber es heißt, sie gingen hinaus. Sie gehen raus. Sie konnten mit Jesus nicht mehr sein. Er hat es aufgedeckt. Er hat aufgedeckt, darum, Geschwister, das Wort, wenn er es aufgedeckt hat, es soll uns nicht aufregen. Es soll uns keine Mühe bereiten. Es ist eine Hilfe. Sie gingen raus von Jesus, weg von ihm. Sie wollten nicht weiter mit ihm reden. Als König Hiskia, wir haben vor kurzem zu Hause gelesen, König Hiskia, als der Prophet Jesaja zu ihm kam und sagt, bestelle dein Haus. Und dann heißt es dann später, König Hiskia, er sagt, ich habe vor dir mit einem ungeteilten Herzen gelebt. Du weißt, wie ich gelebt habe mit einem ungeteilten Herzen und weinte sehr. Er konnte nicht auf ein Gewissen zurückgreifen, welchen ist verdammt. Er sagt, ich habe mit dir mit ungeteiltem Herzen gelebt. Ein wunderbarer Gedanke. Hiob sagte so, mein Gewissen hält mir nichts vor wegen irgendeinem meiner Tage. Wie wurde er verdammt? Ja? Von seinen Freunden, von der Frau. Hiob ist schuld. Es kann doch nicht sein, dass Gott einen Unschuldigen straft. Reden Menschen heute auch oft, dass Gott kann nicht einen Unschuldigen strafen. Aber Hiob war unschuldig. Und er sagt, mein Gewissen hält mir nichts vor. Er sagt, er hatte ein Gewissen, dieses Gewissen wachte und er prüfte sich und fand, ja, es ist nichts da wegen irgendeinem meiner Tage. Wunderbare Gedanken, er kann sich an nichts erinnern, er kann nicht erinnern, dass er seinen Pflichten nachgekommen ist. Er kann nicht erinnern, dass er Unrecht getan hat, unrechte Handlungen. Ein Gewissen, es weckt uns auch zu unserem Pflichtbewusstsein. Jedes Kind Gottes hat Pflichten. Und von jedem Kind Gottes erwartet der Herr etwas. Weil er hat auch etwas getan, er hat was Großes getan. Und so deswegen sagte auch Apostel Paulus, dabei übe mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen haben vor Gott und Menschen. Und ein reines Gewissen ist auch eng verbunden, wie ich erwähnte, schon mit einer wahren Demut, mit einer Selbstlosigkeit. Das Gewissen ermahnt uns, wann wir beten sollen, wann wir zur Gemeinschaft gehen sollen. Es ermahnt uns, das Gewissen. In einem Lied heißt es so, mit Kleidern der Erlösung hat Gott mich angetan. Wisst ihr, wann das Kleid bei uns an ist? Wenn wir ein reines Gewissen haben. Wenn dieses Gewissen zu vereinen ist mit diesem Kleid der Erlösung, dieses wunderbare, schöne Kleid, welches der Herr schenkt jedem Menschen, der zu ihm kommt und in Reue und Buße Sünde bekennt und frei wird. Dieser Moment, wenn der Mensch sich zu Gott bekehrt, ich denke, es ist fast der wunderbarste Moment in seinem Leben, weil in diesem Moment ist er ganz frei, er kann in der Luft fliegen. So frei ist er, so leicht ist ihm es auf der Seele. Und dieses Kleid der Erlösung, solange das Unsichtbare vielleicht Kleid und doch Sichtbare auf uns ist, es ist zeugt von einer Gewissheit, von einer Reinheit. Und ein reines und unverletztes Gewissen zu haben, ist ein köstlicher Stand. Es ist ein wunderbarer Stand. Und ein Liederdichter sagt so, O Gott, wog je die Waage dein einen köstlicheren Edelstein, als wie ein Leben dir geweiht in Sanftmut und in Niedrigkeit. Er sagt, hat je deine Waage, Gottes Waage, mal einen köstlicheren Edelstein gewogen? Das sind die Kinder Gottes. Das sind die Kinder Gottes, das sind die Seele, die das reine Kleid der Erlösung anhatten, die das reine, unverletzte Gewissen haben vor Gott und Menschen. Die sind sogar ein teuerster Edelstein. Und er fragt, hast du je einen so teuren Edelstein schon gewogen? Und möge der Herr uns schenken, Geschwister, solch ein teurer Edelstein zu sein. Wisst ihr, es heißt immer, wir werden mit Kronen geschmückt. Es heißt, dass auch, dass der Herr hat eine Krone und man sollte ein kleiner Edelstein sein in seiner Krone. Das können wir alles sein, wenn wir dieses reine, unverletzte Gewissen haben, vor Gott und vor den Menschen. Und der Herr möge uns alles schenken, das wünsche ich von Herzen mir persönlich und uns allen. Amen.